Herzlich willkommen bei Nachtflug bei unserem Politik-Night-Talk heute mit Professor Ralf Schöllhammer vom MCC Budapest. Bernhard Heinzelmeier ist leider urlaubsbedingt heute nicht bei uns. Ja, Herr Professor Schöllhammer, Ö24 hat jetzt eine große Geschichte veröffentlicht, nämlich wirklich Wolfgang Fellner selbst. Es gibt offenbar schon einen neuen Koalitionspakt. Das ist auch schon ausgemacht, wer da was wird. Und zwar zwischen den wahrscheinlich nicht unbedingt Wahlgewinnern, nämlich zwischen der ÖVP, zwischen der SPÖ und den NEOS. Das ist mehr oder weniger geleakt worden. Alle Beteiligten bestreiten natürlich, irgendwas damit zu tun zu haben. Karl Nehammer wieder Bundeskanzler, Vizekanzler, SPÖ, Peter Handke ist da im Gespräch, der soll auch Finanzminister werden und das Bildungsministerium soll an die NEOS gehen.
Ja klar, ich meine, ob jetzt, es ist die Rede von einem Geheimpapier, ob das Ganze tatsächlich niedergeschrieben worden ist.
Ja gut, so geheim, glaube ich, ist es nicht. Man hat es jetzt schon öfter gehört.
So ist es, also das nicht mehr Geheimpapier, können wir sagen, das ehemalige ist angeblich, oder das Papier, was auch der formerly known as secret, wie ein Print sagen würde. Nein, ich glaube, das ist jetzt etwas ganz Normales, ist, dass natürlich im Herbst und Frühjahr, dass jetzt die Parteien beginnen, schon ein bisschen auszuloten, wie man sich nach der Wahl aufstellen möchte. So wie es momentan aussieht, wird die FPÖ als stimmenstärkste Partei auf der Wahl hervorgehen. Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob das dann tatsächlich so sein wird. Aber davon kann man momentan ausgehen. Und die anderen Parteien, allen voran natürlich die ÖVP, versucht jetzt, wenn es möglich ist, ein bisschen die Machtposition zu halten. Weil eines darf man nie vergessen, weil wir das in der Sendung schon öfter gesprochen haben. Es geht ja nicht nur darum, dass man den Bundeskanzler stellt. Es geht ja auch darum, dass die ÖVP ein Personalproblem hat, weil wenn man von, sagen wir jetzt mal, von 34% auf 23% runterfällt, sind ja das Arbeitsplätze für viele Menschen. Das heißt, ja, innerhalb der Partei wird natürlich da jetzt schon diskutiert, dass viele aufzeigen und sagen, hey, was soll ich machen? Was ist, wenn wirklich aus dem Parlament rausfliegen, wenn mein Abgeordnetensitz weg ist?
Man muss nur ehrlich sagen, wenn man jetzt Abgeordneter ist im Nationalrat oder auch in irgendeinem Landtag, dann muss man damit rechnen, dass das in der nächsten Legislaturperiode zu Ende ist. Auf der einen Seite verschieben sich die Wahlergebnisse, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer personelle Rochaden, je nachdem, wer an der Spitze einer Partei ist. Also so ungewöhnlich, dass das halt ein Job auf Zeit ist.
Bin ich ganz bei Ihnen? Das sehen Sie so, das sehe ich so, da haben Sie völlig recht. Aber natürlich, da kann ich wieder meine Abneigung gegenüber der Politklasse freien Lauf lassen. Aber von 10.000 Euro im Monat, nicht auf jeden, der im Parlament war, wartet in der Privatwirtschaft ein Job in der Gehaltsklasse.
Und naja, auf wenige würde ich mal sagen. Ne? Weil das zu verdienen, muss man ja schon relativ, also zumindest in einer wirklich deutlichen Führungsposition
so sein.
Und auch dann, das ist nicht so einfach.
Also genau.
Viele Jobs gibt es in Österreich nicht.
Und dass natürlich der Gedanke gerade der ÖVP sehr wehtut, weil Nehammer das Kanzleramt an Herbert Kickl übergeben müsste, das ist natürlich, glaube ich, auch etwas, was natürlich da sehr, sehr tief sitzt. Also was auf jeden Fall passiert, unabhängig davon, was man jetzt von dieser Vereinbarung oder dieser angeblichen Vereinbarung im Detail hält, dass natürlich sich der Wahlkampf jetzt so zu formen beginnt, dass es wird sein, die FPÖ gegen alle anderen. Ich glaube, das ist jetzt fast nicht mehr von der Hand zu weisen. Ich glaube, dass das prinzipiell die FPÖ stärkt, weil wir haben das auch schon öfter gesprochen, die Menschen haben, genauso wie in Deutschland, in Österreich auch, die Menschen haben das Gefühl, dass eigentlich die Dinge nicht mehr wirklich rund laufen. Also es gibt so eine gewisse Grundangst gegenüber der Zukunft, gegenüber was wirtschaftlich passiert, gegenüber auch in der Migrationsfrage, der Politik. Und wenn man dann eigentlich die Partei, die relativ gut immer ist, die Proteststimmen, aber auch ein bisschen sogar das Gefühl der Opposition zu den bestehenden Umständen zu kanalisieren, wenn sie gegen die alle stellen, glaube ich, dass das eher der Partei noch mehr Zulauf bringt.
Aber man muss schon fragen, wie viel Sinn macht das jetzt völlig ideologiefrei sozusagen den Wahlgewinner, falls das die FPÖ sein sollte. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob es wirklich so sein wird, weil die FPÖ jetzt doch anfängt, doch ein bisschen zu verlieren. Die ÖVP ganz gut mobilisieren kann.
Ja.
Die SPÖ, glaube ich, bleibt ziemlich gleich. Den Wahlgewinner nicht in eine Regierung mit hineinzunehmen, weil es wäre dann eigentlich eine Koalition aus Zweiten, Dritten und die NEOS wären halt Vierter, Fünfter, je nachdem. Das ist ja immer relativ knapp mit den Grünen. Also eigentlich die stärkste Partei, mehr oder weniger schon davor, kategorisch auszuschließen, demokratiepolitisch schwierig. Ich meine, es gibt es natürlich in anderen Ländern auch, gerade wenn rechte Parteien den Wahlkampf, die Wahl gewinnen, aber macht das Sinn, wenn man sozusagen dann 30% oder 27% oder von mir aus 25% der Österreicher da permanent negiert?
Nein, Sie haben völlig recht, das macht überhaupt keinen Sinn. Vor allem macht das aber keinen Sinn, weil es geht ja nicht nur darum, Wahlen zu gewinnen, man muss ja auch regierungsfähig sein. Und wie Sie völlig richtig sagen, wenn dann eine Koalition zustande kommt, nehmen wir jetzt an in Österreich aus ÖVP, SPÖ und NEOS, und das einzige Kit, der diese Koalition zusammenhält, ist, wir sind nicht die FPÖ, das ist ja kein Regierungsprogramm. Also damit kann ich ja nicht dann tatsächlich Politik machen, die das Land in was für Richtung auch immer verändert. Und das merkt man jetzt in Deutschland, wenn man sich die CDU, CSU ansieht, aber natürlich auch die AfD, dass eigentlich die Ampelkoalition am Ende des Tages, ich sage immer, die CDU fällt für mich auch in die Kategorie der lauwarmen Konservativen, aber dass trotzdem die Stimmen halt dann dahin abwandern. Weil warum sollte jemand, der sagen wir jetzt im Herbst FPÖ wählt und dann bekommt er die Neos, also die pink-schwarz-rote Koalition, warum sollte der dann in 5 Jahren, wenn die Koalition hält, auf einmal nicht mehr die FPÖ wählen? Weil die Idee, ich glaube, das muss man ganz offen sagen, dass die Probleme, vor denen das Land momentan steht, werden sich mit einer Neos-SPÖ-Regierungsbeteiligung nicht lösen lassen. Also auch wenn von einem Regierungsprogramm, das man umsetzen möchte, wäre für die ÖVP die FPÖ der bessere Partner. Da hat ja der von mir oft kritisierte Ex-Kanzler Kurz völlig recht, dass eigentlich, wenn es darum geht, die Programme umzusetzen, die auch ideologisch der ÖVP am nächsten liegen, ist die FPÖ eigentlich der bessere Partner. Und dann zu sagen, das machen wenn nicht nur der einzige Grund ist, weil wir zu stolz sind, einen Kanzler Kickl oder einen Kanzler der FPÖ zu unterstützen. Das ist ja genauso eine dieser Fragen, okay, was ist da wichtiger jetzt, die eigene Eitelkeit der Partei oder das Wohl des Landes? Und das merken die Menschen auch. Ich habe immer nur das Gefühl, dass...
Ich glaube, es geht schon sehr stark darum, wer halt Bundeskanzler ist, nicht? Und in der Sekunde, wo Herbert Kickl Bundeskanzler ist, das ist ja so ein Schreckgespenst, das er durch die Medien geistert und wo jeder sagt, das geht einfach nicht. Also Karl Nehammer natürlich wahrscheinlich schon ein gesteigertes Bedürfnis daran hat, Bundeskanzler zu bleiben.
Ja, aber völlig richtig. Aber auch da, glaube ich, könnte man innerhalb der ÖVP, glaube ich, sich strategisch anders aufstellen und sagen, okay, es hängt davon ab, und auch als Nachricht an die Wähler, es hängt davon ab, wie die Wahl am Ende des Tages ausgeht. Man ist durchaus bereit, oder man ist, wie man gern sagt, für Gespräche in alle Richtungen offen. Und ich glaube, es ist ähnlich, wie es damals 99 war, wenn tatsächlich, sagen wir, die FPÖ, nennen wir jetzt eine Hausnummer, 27% bekommt und die ÖVP bekommt 26,5%. Dann kann man wahrscheinlich durchaus darüber diskutieren, ob eventuell der Zweite, also in dem Fall dann der Juniorpartner, die ÖVP den Kanzler stellt, so wie es damals war mit der ÖVP-FPÖ-Regierung 99 in der Heiderschüssel-1-Regierung. Also das wäre dann durchaus möglich. Aber natürlich, wenn es so sein sollte, dass tatsächlich, und es ist momentan nicht völlig auszuschließen, die FPÖ, sagen wir, 30% bekommt und die ÖVP bekommt, sagen wir, 24%, dann zu sagen, wir mit den 24%, wir wollen den Kanzler stellen und die mit den 30 nicht. Da würden natürlich auch die FPÖ dann sagen, Leute, das können wir nicht machen. Aber die, was, glaube ich, unterschätzt wird, wieder von allen anderen Parteien ist, wie wir vorher schon gesagt haben, ich glaube einfach nicht, dass egal was jetzt das Wahlergebnis dann für die FPÖ bringt, sie komplett auszuschließen, vor allem wenn sie, wie Sie richtig gesagt haben, stimmenstärkste Partei wird. Wie soll sie dann in 5 Jahren geschwächt werden? Wir sehen ja, dass momentan in Frankreich ist das im Grunde eine wunderbare Blaupause. Und man sagt halt, alle gegen Le Pen. Aber wie sich jetzt zeigt, glaube ich, ein bisschen wegen der desaströsen Olympiaeröffnung, über die wir vielleicht kurz zu sprechen können, zeigt sich, dass die Einstellung der Bevölkerung zu Le Pen hat ja im Grunde genommen zugenommen im positiven Sinne. Weil man jetzt sagt, okay, ihr habt uns versprochen, Macron hat gesagt, ja, also wenn wir uns da vereinen gegen die Rechten, dann wird das Land ist dann regierbar. Es ist jetzt unregierbar. Und ich glaube, die gleiche Gefahr besteht dann in Österreich ebenso, weil es sind sich ja trotz allem ideologisch die ÖVP und die FPÖ am nächsten. Es wäre eigentlich die logische Koalition, war es auch in der Vergangenheit. Und dann nur zu sagen, weil man den Kickl nicht mag. Und man kann jetzt von dem Herrn Kickl halten, was man will. Bin da ergebnisoffen. So, darum können wir das machen. Das ist eigentlich keine Rechtfertigung. Das ist auch keine Staat, muss ich sagen, für eine Partei, die sich als staatstragend bezeichnet, ist das keine staatstragende Attitüde.
Was ich spannend finde, ist auch, dass die ÖVP gewillt wäre, zumindest laut diesem Papier, dann eigentlich das Schlüsselressort in jeder Regierung, nämlich das Finanzministerium, tatsächlich herzugeben. Weil wir wissen ja, über das Finanzministerium wird eben das Budget und das Geld gesteuert und kein Projekt ist umsetzbar, wenn es nicht vom Finanzministerium auch abgesegnet wird. Das heißt, man kann dort herrlich so eigentlich alles blockieren, was man möchte. Ja. Vor allem vom politischen Gegner aus, man bekommt was anderes dafür. Also das Finanzministerium, das jetzt wirklich über viele, fast Jahrzehnte, glaube ich, ÖVP geführt war, bereit zu sein, das abzugeben, das ist schon ein großes Zugeständnis.
Naja, finde ich auch. Natürlich kann man sagen, ein anderer strategischer Gedanke ist, mit einem SPÖ-Finanzminister ist die Gefahr, dass das Geld nicht zur Verfügung steht, Geld, was zwar an sich nicht da ist, aber dass da der Wille zu einer höheren Verschuldung und zu einer weiteren Erhöhung der Schuldenquote höher ist als mit einem ÖVP-Finanzminister, ist etwas, was wahrscheinlich gar nicht so negativ von der ÖVP-Warte zu betrachten ist. Und das ist ja, glaube ich, die große Gefahr, die besteht eben auch mit so einer Regierung, wäre die, dass einfach dann dieser Kurs in einen unhaltbaren und nicht fortsetzbaren eine Art der Schuldenpolitik, dass das dann weitergeführt wird. Also wenn man sich ansieht, man sieht es jetzt bei der SPÖ, der Wahlkampf, das besteht im Grunde genommen nur aus unfinanzierbaren Versprechen.
Naja, schon alles finanziert mit der Milliardärssteuer.
Aber wie wir zwei immer richtig sagen, glaube ich, ist für jeden Euro, der reinkommt mit der Steuer, der ist schon dreimal wieder ausgegeben.
Mindestens.
Ja.
Mindestens.
Und ich habe es gibt in Österreich, die Zahlen, die da zum Leid kommen, also es gibt in Österreich dermaßen viele Millionäre und Milliardäre, das war mir alles nicht bewusst. Und ich glaube, viele werden da überrascht sein, wer auf einmal in die Millionärskategorie fällt. Ich glaube, da werden einige aus allen Wolken fallen. Weil wenn man zum Beispiel sagt, man redet von einer Vermögensbesteuerung, also nur für die Zuseher, da fehlt natürlich dann Immobilienbesitz und so schon rein. Und
gut, sonst macht es keinen Sinn.
So
also, wenn man jetzt wirklich nur die Milliardäre besteuert, ich weiß nicht, wie viel gibt es davon in Österreich, sollten es 15 sein, dann wird das schon viel sein. Also ich bin mir gar nicht, nein, wahrscheinlich sind es gar keine 15, dann wird halt da nicht wahnsinnig viel rauskommen, ehrlicherweise.
Ja. Genau, also richtig ist ja, und da die Idee mit dem, wie wir dann Bildung finanzieren und die Vier-Tage-Woche und freie Kindergärten für alle. Also wie Sie richtig sagen, das sind alles Absurditäten, das würde ich nicht
funktionieren. Wollen wir sagen, der nächste Finanzminister ist, glaube ich, der Job in der Republik, den man, wenn man bei Sinnen ist, nicht haben möchte, weil auf der einen Seite steht eine Budgetkonsolidierung an, weil so kann man ja die Verschuldung nicht weiter betreiben bei dem Zinssatz, der zurzeit vorherrscht. Und auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Projekte, wo eigentlich Geld in die Hand genommen werden müsste. Also wer auch immer Finanzminister wird, das wird sicher kein Spaß.
Da haben Sie recht, wobei da muss man sagen, die Realität war noch nie was, von dem sich der Sozialismus raufhalten lassen. Und das ist, glaube ich, in Österreich das Gleiche. Und wenn man sich ansieht, aus Inhalt der SPÖ, da ist ja auch diese sogenannte die Modern Monetary Theory sehr populär, also diese Idee, der Staat kann praktisch nicht bankrott gehen und man kann Geld ausgeben bis zum
Ende. Naja, aber es geht schon, wie man in Griechenland gesehen hat, wenn dem Staat niemand mehr Geld gibt.
Das Problem mit der Realität ist ja das, dass irgendwann kehrt sie zurück. Also wie Sie völlig richtig sagen, das war in Griechenland, man hat das in Italien gesehen, man sieht es in anderen Ländern, aber man sieht es übrigens auch in Deutschland, über das relativ wenig gesprochen wird, dass einfach dann das Geld irgendwann nicht mehr da ist. Aber das ist halt, ohne jetzt dazu sehr auf eine politische Bewegung hinzuhauen, aber das ist was der Sozialismus ja bis heute nicht begriffen hat. Also das ist ganz wurscht, ob das die Sozialisten in Deutschland, in Österreich oder in Kuba sind. Also diese Idee, dass der Staat diese Art allmächtige Konstrukt ist, dem weder das Geld noch die Macht jemals ausgehen kann, das ist dort immer nur ein weit verbreitender Gedanke, beziehungsweise, wie wir vorher schon angesprochen haben, es kommt halt nicht mehr die Idee, es wird schon irgendwo noch irgendeinen Idioten geben, dem man eine Steuererhöhung aus dem Auge drücken kann.
Ja, also die Idee der Steuererhöhung, wenn dann sozusagen das Budgetdefizit zu hoch ist, die ist ja relativ massiv, führt halt natürlich dazu, dass wir haben jetzt eh schon das Thema Teilzeitjobs und die Leute natürlich in diesen Steuervermeidungsmodus gehen, was ja auch völlig logisch ist. Irgendwann einmal reicht es jedem und dann geht man einfach und versucht, Modelle zu finden, wo man möglichst wenig Steuern zu zahlen hat, weil es einfach irgendwie vom Verhältnis her zu viel
ist. Aber jetzt haben Sie völlig recht und das liegt natürlich zum Teil an dem und das ist, glaube ich, ein Problem, was auch bei anderen Parteien vorherrscht, ist natürlich, wenn Personen, die ihr Leben lang eigentlich nur den Beamten- oder Parteiapparat durchlaufen sind, denen ist halt nicht klar, wie zum Beispiel ein privater Unternehmen oder wie das wirklich funktioniert. Also das ist ja immer nur die Idee, die da vorherrscht, das muss man schon ganz offen ansprechen. Zum Teil gibt es das aber der FPÖ, muss man dazu sagen.
Ja,
aber das ist immer diese Idee praktisch, das ist der Monokeltragende mit Zylinder und Zigarre rauchende Unternehmer und Kapitalist, der dann mit der Peitsche in der Hand seine Angestellten knechtet. Und natürlich, wenn man sich in Österreich einmal ansieht, Sie wissen das selbst als Unternehmerin hier beim Express, wenn man sich ansieht, allein mit Arbeitgeberanteil, mit Pflichtanteil, also das ist diese Idee, dass da eben die Arbeitnehmer ausgepresst werden bis zum Letzten. Das ist so eine Idee, wie wir im Manchester-Kapitalismus der 19. Jahrhundert leben. Das ist völlig absurd. Und das Riesenproblem, ich glaube, das muss man auch nochmal ganz wichtig ansprechen, gerade bei der SPÖ ist, dass ja jetzt diese neuen Steuerpläne, da wird ja direkt in die Unternehmenssubstanz eingegriffen. Das heißt, wenn Sie ein Unternehmen erben oder wenn Sie ein Unternehmen weitergeben, dass man da hergeht, und das vergisst man immer, um wirklich mal kurz Luft zu machen, es gibt diese absurde Idee, dass man glaubt, es gibt lauter Menschen, die wie Donald Duck, der wäre nicht zum Steuern, der hat ja nie was.
Der profitiert. Ja, ein bisschen.
Aber wie Tag über Tag auf dem Geldspeicher sitzen praktisch und die haben unterm Bett dann die Stapel mit den Euronoten. Das meiste von dem Geld ist eben, sei es Immobilien, sei es Unternehmenswerte, sei es Sachwerte. Und wenn dann der Staat herkommt, nehmen wir an, es besitzt jemand ein Haus und das Haus ist am Papier 400.000 Euro wert. So geht es in der Nummer. Und da kommt der Staat her und sagt, ich besteuere das jetzt eine ganz leichte Zahl mit 1%. Das wäre dann im Grunde jetzt kein großer 4.000 Euro, sagt man, das ist nicht so viel. Naja, aber das Haus ist ja, oder diese Immobilie ist ja nicht irgendwie ein Geldsack. Das heißt, wenn ich das Geld nicht zur Verfügung habe, dann muss ich praktisch im Grunde zur Bank, muss man unter Anführungszeichen einen Kredit aufnehmen, um dann die Steuern bezahlen zu können. Und wenn es dieses Haus, was vielleicht das Körperstieren von der Großmutter gehört, was vielleicht tatsächlich im Millionenbereich ist, naja, da redet man dann auf einmal von immer höheren Beträgen. Aber das ist, glaube ich, eben das, was die Österreicher da oft und auch die Deutschen nicht verstehen, ist, die Vermögensbesteuerung Mittelstandsstörung, die Reichen sind immer die anderen. Das ist immer das. Und am Ende des Tages wird immer der Mittelstand zur Kasse gebeten. Und das haben wir leider, glaube ich, zum Teil weder bei uns noch eben in Deutschland noch in Frankreich, eben mal nur kurz mit der Militärsteuer. Überall, wo man es versucht hat, ist es gescheitert. Die Schweizer haben es ganz leicht, aber die Schweiz ist immer ein Eigenfall für das.
Gut, die Schweizer sind auch im Vermögensaufbau deutlich
günstig. So ist es. Günstig. Aber es hat in Großbritannien nicht geklappt, es hat in Frankreich nicht geklappt, weil auch etwas, wie in der Sendung schon so angesprochen haben, weil die einfach das Geld verschieben können. Und dann gehe ich halt in eine Stiftung, dann verschiebe ich halt meinen Firmensitz woanders. Und man merkt, wird jetzt schon diskutiert. Jetzt ist die neue Idee, die geht aber auch, die in Brüssel diskutiert wird, das ist die von der globalen Milliardärsteuer. Und das könnt ihr vergessen. Da geht halt alles, ich sage jetzt, ich nenne jetzt irgendwas, was mir gerade einfällt, da geht halt jeder nach Dubai. Ist großartig für Dubai.
Dubai ist auch steuerlich deutlich günstiger.
Genau, und wenn dann auch so wie in Deutschland dann der Wirtschaftsminister, der Habeck, kommt voller Verzweiflung vor die Kameras tritt und sagt, dass er erwartet sich eben von den Unternehmen und den Militären einen gewissen Patriotismus. Also, hey, das, eine Regierung, die sich nicht patriotisch verhält, kann sich nicht erwarten, dass dann die Leute, der produktive Teil der Bevölkerung sich patriotisch verhält.
Weil wir Deutschland gerade angesprochen haben, Annalena Baerbock hat ja auch für einige Aufregung gesorgt. Es gab ja eine Anweisung an die Botschaften eigentlich in Afghanistan und auch in...
Ich glaube in Pakistan auch und in ein paar anderen, ja.
Dass man auch mit unvollständigen Dokumenten einmal zumindest ein Visum für Deutschland bekommt. Ist das der richtige Weg oder ist das eigentlich jetzt wieder was für die AfD, die ja jetzt dann vor Wahlen stehen, auch im September, wo man sagt, okay, so kann es nicht funktionieren?
Ja, sie drücken sich immer so gepflegt und höflich aus. Das mache ich zum Glück nicht. Das ist meiner Meinung nach einer der größten Skandale der deutschen Politgeschichte. Also wir haben jetzt das vor allem das deutsche Magazin Cicero, da fantastisch recherchiert, die anderen Medien greifen es ja wie
das sind natürlich auch wieder ganz rechts, ne?
Natürlich, ja, das ist nur die Frage, wann die verboten werden. Es war die Welt, muss ich sagen, die Welt ist zwar auch in der Reportage sehr gut, es war tatsächlich, nur um das kurz zu beschreiben, es war tatsächlich so, dass die Konsulate und Botschaften, also vor allem in Afghanistan und Pakistan, aber auch in anderen Staaten außerhalb Europas, die Anweisung bekommen, dass wenn Leute sich um ein Visum bewerben oder versuchen, nach Deutschland zu gelangen, dass dort entweder offensichtlich gefälschte oder auch nicht vorhandene Dokumente zu akzeptieren sind. Also es hat sich praktisch der deutsche Staat, man kann es nicht anders beschreiben, hat sich praktisch als Schlepper betätigt. Und das ist also der Cicero, ich glaube, der Daniel Gräber heißt der, aber ich will nicht entschuldigen, wenn ich den Namen jetzt verwechsel, aber man findet sehr leicht im Internet, wirklich ein fantastischer Artikel, der da sagt, man kann sich das Ganze nicht anders erklären, außer dass das ideologisch getrieben ist, weil man seine Worte, aber ich glaube, es ist korrekt, wenn man sich die Lage genau ansieht, das ist der Versuch, das ist getrieben von der linken, von der grünen Ideologie, die der Meinung sind, dass wenn Grenzen sowieso, eben Open Borders, Grenzen existieren nicht, ein Pass ist sowieso nur ein Fetzenpapier, also eigentlich völlig wurscht, ob der jetzt echt ist oder gefälscht oder nicht vorhanden. Hauptsache, man bringt die Menschen nach Deutschland, weil dann, wie war bei der EM, weil dann ist ja Deutschland Zusammenland, wie man es jetzt nennt, und dann wird die Republik immer bunter. Meiner Meinung nach ein Albtraum, das ist die gewünschte Utopie, die immer mehr zur Dystopie wird, aber das ist eigentlich unglaublich. Ich möchte mir noch hinzufügen, was mir ganz wichtig ist, und den Punkt möchte ich so vehement wie möglich machen. Das deutsche Außenministerium bricht Recht, um Leute nach Deutschland zu holen und beruft sich dann auf die Europäische Konvention für Menschenrechte, damit man diese Menschen nicht abschieben kann. Das heißt, was praktisch der deutsche Staat im Moment, das müssen Sie eigentlich auf der Zunge zergehen lassen, was der deutsche Staat im Moment macht, ist, wo es ihm passt, bricht er Gesetze, wo es ihm passt, beruft er sich auf Gesetze und das Ganze eigentlich mit dem Ziel, möglichst viel Migration nach Deutschland zu bringen, die von der Bevölkerung nicht gewollt ist. Und die Medien, muss ich immer wieder betonen, und die Medien, bis auf ganz wenige, Cicero, die Welt zumindest ein bisschen, praktisch ignorieren das. Und das finde ich
ist unfassbar. Aber hat das jetzt unfassbar zu einem großen Aufschrei der Medien in Deutschland geführt? Weil eigentlich wäre das ja jetzt mal das Thema für die nächsten Tage, wäre anzunehmen.
Nein, es wäre das Thema, sondern es müsste eigentlich vom Stern, der Fokus hat ein bisschen darüber berichtet, bei Stern, Fokus, Spiegel überall auf der Titelseite sein. Aber da ist ja jetzt überall die Kamala Harris auf der Titelseite, die natürlich, was die Politik der Grenzen anbelangt, ungefähr auf demselben Level ist wie die Frau Baerbock. Weil das war die USA haben unter ihrer Ägide als Border Zar, wie sie genannt, das ist praktisch als Zuständige für die amerikanische Südgrenze, hat es ja auch eine Rekordeinwanderung, illegale Einwanderung in die USA zu verantworten. Also das ist etwas, das kann man nicht mehr länger ignorieren, dass die Parteien links der Mitte wollen diese Masseneinwanderung. Ob das dann der große Austausch ist oder nicht, ist wie anderen überlassen. Aber ich glaube, diese semantischen Diskussionen sind völlig uninteressant. Es geht darum, dass offensichtlich Recht immer so interpretiert wird, dass am Ende des Tages eigentlich die nicht autochthone Bevölkerung benachteiligt wird.
Naja, und was ich auch recht erstaunlich finde, ist, dass man das mehr oder weniger mit einem offiziellen Erlass regelt, weil, würde man es anders machen, würde es vielleicht eine informelle Weisung geben, die man nicht verschriftlicht und sagt, nehmt auch Dokumente, die vielleicht so ausschauen, wie wenn sie gefälscht worden wären. Aber natürlich die Idee, oder man könnte, Sie würden es jetzt als Arroganz bezeichnen, ich würde es nicht so formulieren, aber dass man sowas auch noch verschriftlicht und als Weisung ausgibt, also eigentlich nachvollziehbar für jeden, das ist schon zumindest ein neues Level, ne? Weil wenn man es informell irgendwie sagt, okay, schaut es da nicht so genau hin, ist es vom Ergebnis her vielleicht nicht besser, aber bemüht man sich noch, dass man das irgendwie versteckt.
Ja, verknüpfen wir zwei Dinge, weil man es erlebt ist, und wir haben über das in der Sendung auch diskutiert, in Österreich die Situation mit dem Renaturierungsgesetz, wo praktisch die grüne Ministerin in Österreich, die Frau Leonore Gewessler, eigentlich auch in Brüssel auf eigene Hand abgestimmt hat und sich damit zumindest laut Verfassungsdienst über die Verfassung hinweggesetzt hat. Und ihre Begründung, ihr Argument war, der Klimaschutz ist eben dermaßen wichtig, ja, das Übliche, und drum mehr oder da fühlt sie sich nicht an die Gesetze gebunden. Im Grunde genommen macht ihr Gegenstück, ihr Pendant im Außenministerium in Deutschland, die Frau Baerbock macht das Gleiche in der Migrationsfrage. Das, natürlich gibt es Gesetze, natürlich gibt es Prozesse, die einzuhalten sind, um ein Visum zu bekommen, aber ihr ist eben das Ideologische wichtiger. Und warum ich, und das möchte ich immer wieder betonen, wir hören, was Sie uns vorher erwähnt, die Gefahr der Rechten, die Gefahr vom Kickel, die Gefahr für den Staat, wenn die Rechten an die Macht kommen. Wir erleben momentan in auf Englisch würde man sagen, in real time, wir erleben momentan in Echtzeit, wie sich in Österreich, in Deutschland praktisch die Vertreter der Grünen Partei, wo immer es ihr passt, über den Rechtsstaat hinwegsetzen. Und das Wichtigste, die Medien spielen mit. Warum? Weil 90% der Medien, oder sind es 80%, meinetwegen, aber ein Großteil der Medien, ein Großteil derer, die der Medien schafft, mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel der Express, im Grunde das unterstützen. Meine, wenn man sich nur mal auf das kurz hinzuweisen, noch einmal, wir haben das schon öfter auch in Österreich diskutiert, meine, wenn man sich ansieht, im Grunde waren ja in den letzten 30 Jahren, und ich würde sagen, es ist übrigens durchgegangen, es hat 1968 war Enoch Powell, das war ein britischer Abgeordneter, der hat im Parlament eine Rede gehalten. Ich meine, die waren natürlich die Rivers of Blood, also Flüsse aus Blut, die war vielleicht ein bisschen, aber die Briten haben manchmal ein bisschen einen Hang zum Dramatischen. Aber der hat schon 68 gesagt, das mit der Massenmigration wieder ein Problem. Also der französische Philosoph Jean Raspail hat geschrieben, das Heerlager der Heiligen, das war praktisch so ein dystopischer Roman über die Folgen der Masseneinwanderung, der ist 1973 veröffentlicht worden. Wir haben in der FPÖ, wie Jörg Haider 1986 die FPÖ übernommen hat, war eigentlich das Hauptthema noch mit dem Volksbegehren Österreichs, wo das Thema die Massenmigration. Also wir haben in Europa, wissen wir, seit 60 Jahren hat es etliche Stimmen gegeben, die gesagt haben, dies mit der Migration wird so nicht funktionieren. Und die gesamten Medien seit 60 Jahren, seit der 68er Generation, haben die Bevölkerung belogen und gesagt, das ist kein Problem, das wird wunderbar, die integrieren sich, da werden wir bunt, und eben der ganze Unsinn, den man immer wieder hört. Und ich glaube wirklich immer mehr, dass die Politik folgt ja nur dem, was sie glaubt, wo die Bevölkerung steht. Und dass die Medien das größere Problem sind. Die Rechtsparteien sind das geringste. Wir hätten diese Rechtsparteien gar nicht, wenn die Medien ehrlich berichten hätten. Also heute wirklich muss der Donald Trump Recht geben, über den wir vielleicht auch noch kurz sprechen werden. Er sagt, die Medien sind die enemy of the people, die Feinde der Bevölkerung, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie sind definitiv momentan mehr ein Problem für die Demokratie als für deren Beschützer.
Ja, aus einer juristischen Sicht ist es natürlich immer hochproblematisch, dass man bestehende Gesetze, ob man die jetzt mag oder nicht, das kann man diskutieren, aber sie sind zumindest demokratisch legitimiert und verfassungsmäßig zustande gekommen, durch Ideologie aushebelt, weil die Ideologie ist halt einmal so, und wir haben, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, genau so etwas ja schon einmal erlebt, das hat ganz grauenvoll geändert, dass man einfach aufgrund des Zwecks oder das, was man eben zu dem Zeitpunkt in der Geschichte großartig gefunden hat, begonnen hat, über bestehende Gesetze hinwegzugehen. Und das Ergebnis ist, glaube ich, allen bekannt. Aber das hat mir irgendwie, scheint man das jetzt zu vergessen.
Sie haben völlig recht. Ich möchte nur kurz, ich bin sehr froh, dass Sie erwähnen. Ich möchte nur kurz erinnern, wie vor ein paar Jahren Herbert Kickl einmal gesagt hat, so als aus der Hüfte geschossen, das Recht hat, der Politik zu folgen. Nicht, dass die Österreich, die gesamte Medienlandschaft ist Kopf gestanden, eben wie Sie richtig gesagt haben. Der erinnert an die dunkelsten Zeiten und was weiß man noch. Und das passiert momentan in Deutschland, wirklich auf Deutschland immer wieder vehement hinweisen, was momentan, wir haben das in der letzten Sendung gesprochen, mit dem Kompaktmagazin, was in Deutschland momentan passiert, ist praktisch das Zurechtbiegen des Rechtsstaates, um ideologisch unliebsame Meinungen aus dem öffentlichen Diskurs bzw. wirtschaftlich zu ruinieren. Weil das vergisst man, weil zum Beispiel nur ganz kurz noch, wenn man über das Kompaktmagazin redet und sagt, naja, aber die können jetzt ja eh klagen, das ist ja kein Problem, wenn die Recht bekommen, dann passt es, dann passt gar nichts mehr. Stellen Sie sich vor, wenn Sie hier für 4 Monate den Betrieb einstellen müssen, die Anwälte bezahlen müssen, auch wenn Sie dann in 2 Jahren Recht bekommen, und was am Ende des Tages passiert, sie sind ruiniert. Und wir, noch ein letzter Punkt zu dem, ganz kurz, über das sprechen, wir haben ja auch schon öfter gesprochen, Heinz-Christian Strache, sind jetzt auch alle Verfahren eingestellt worden zum Beispiel. Das war genau das, da hat man auch versucht, mit unlauteren Mitteln, eben mit einer geheimen Videoaufnahme, eine politische Karriere zu zerstören. Das ist gelungen, indem man gesagt hat, ja, das sind irgendwelche geheimen Abmachungen, illegale Vorgänge, die sich da... Und was war jetzt? Jetzt ist das Ganze, jetzt war 2019, 5 Jahre später, Heinz Christian Strache ist praktisch zu einer Art ist Politpensionär und ein bisschen eine Karikatur des Politikers geworden. Mhm. Aber es ist eigentlich rechtlich kein Verstoß, nichts Kriminelles, es ist nichts hängig. Es sind alle Verfahren eingestellt worden. Es ist auch dieser Missbrauch des Rechtsstaates gegen die Parteien rechts der Mitte. Und was dann passieren wird, nur mal kurz, was Sie gesagt haben, wenn die Rechten an die Macht kommen, dass die natürlich dann die gleichen Methoden auf der anderen Seite anwenden. Ja, aber was erwartet man?
Ich meine, das ist natürlich ein riesiges Problem. Also prinzipiell ist diese Aushebelung des Rechtsstaats, des demokratisch legitimierten Rechtsstaats, durch welche Ideologie auch immer, führt immer eigentlich ins
Desaster. Aber ich hoffe einen Präzedenzfall. Weil jetzt so, ja, nehmen wir an, es gibt ja der EU zu einem neuen Migrationspakt der Abstimmung und in Österreich bestimmt dann eben der, unter einem Kanzler Nehammer oder Vizekanzler Kickl, nehmen wir mal an, sagt die ÖVP, wird eben beschlossen innerhalb der Länder, so, dass man dem zustimmt. Und dann sagt der zuständige FPÖ-Minister, so wie es die Frau Gewessler beim Renaturierungsgesetz gemacht hat, der fährt dann nach Brüssel und sagt, ich weiß zwar, dass wir das in Wien anders ausgemacht haben, aber ich halte die Migration für die Zukunft der nächsten Generationen in Österreich für so ein Problem, ich stimme trotzdem anders ab. Und wenn man sagt, du kannst das nicht machen, kann der darf sagen, Leute, was die Frau Gewessler machen kann, kann ich dann auch machen. Und genauso in Deutschland, weil es wird irgendwann einmal einen AfD- oder CDU-Innenminister geben, der wird dann vielleicht auch sagen, also die Taz, diese Anti-Polizei, Anti-Law and Order und pro-kommunistische Berichterstattung, das halten wir vor Problem, das verbieten wir morgen. Weil die Taz ist ja eigentlich auch ein Verein. Und das ist ja nur ganz kurz, ich möchte das nur sagen, genau das ist das, was in den 30er Jahren nämlich passiert ist. Weil es war genau das. Die Weimarer Republik hat relativ strikte Gesetze genau in diesem Bereich gehabt. Und vieles, was dann die Nazis übernommen haben, waren einfach die Gesetze, die existiert haben und haben es dann auf die Gegenseite angewandt. Und genau wie Sie richtig sagen, wird jetzt auch wieder passieren, weil es macht ja ein gewisses Unrechtsempfinden breit. Wie Sie richtig gesagt haben, wenn eine Seite sagt, wir können den Rechtsstaat so nutzen, dass er unseren ideologischen Präferenzen dient, na, dann wird das die andere Seite auch machen.
Ja, ist zu befürchten. Dann gehen wir noch kurz in die USA. Ja. Kamala Harris wird ja jetzt statt Joe Biden in den Präsidentschaftswahlkampf gehen. Ich glaube, das steht mittlerweile außer Streit, wird auch unterstützt von Barack Obama. Wir sehen jetzt auch medial eine ganz interessante, Beleuchtung oder eine interessante Porträtierung von Kamala Harris. Sie ist jetzt, glaube ich, zurzeit auf wirklich jeder Titelseite und das ist sehr, sehr positiv besetzt. Es gibt auch auf Facebook, Instagram, I'm with her, diese Postings. Also sie scheint da jetzt einen sehr guten Job zu machen in ihrem angehenden Wahlkampf.
Naja, also ich stimme Ihnen teilweise zu. Sie hat natürlich den Riesenvorteil, und das ist natürlich etwas, was denen, die mit der rechten Seite des politischen Spektrums nie passieren wird, dass praktisch die mit wenigen Ausnahmen die gesamte Medienwelt geschlossen hinter ihr steht. Und man darf eines nicht vergessen, um das noch vielleicht an die Zuseher das zu erinnern, sie ist ja 2020 angetreten, um selbst Präsidentin zu werden. Und sie hat es ja nicht einmal bis zur ersten Vorwahl der Demokraten geschafft. Also die Frau, die jetzt uns in den Medien erklärt wird, ist die beste, möglichst Kandidatin, die fähigste, die klügste, die gescheiterste, die charismatischste, war innerhalb ihrer eigenen Partei so unbeliebt, dass sie nicht einmal eine einzige Vorwahlstimme bekommen hat. Aber wir haben halt das gleich erlebt, über das haben wir schon gesprochen, aber uns ist ja vor 6 Wochen noch gesagt worden, dass Joe Biden der klügste, intelligenteste, fitteste, unwiderstehlichste Präsident ist, den die Amerikaner je hatten. Und alles, was man im Fernsehen sieht, sind Fake News und Cheapfakes und Disinformation, bis er eben völlig kollabiert ist in der Diskussion mit Donald Trump. Man muss mittlerweile sagen, erschütternderweise, ich glaube, der größte Fehler von Donald Trump war, dass er sich auf die erste Fernsehdiskussion mit Joe Biden im Juni eingelassen hat. Gemacht hätte und Joe Biden hätte so performt, dann war das jetzt eine gelaufene Wahl. Das kommt natürlich noch dazu, aber jetzt heißt es immer Schutz der Demokratie. Die Frau Harris hat keine Vorwahl gewonnen. Also das war eine, man würde sagen, ich sage es ein bisschen salopp, ist eine Krönung. Die demokratischen Wähler oder die Mitglieder der Partei haben eigentlich, also die unterhalb der Partei Granten, haben eigentlich hier kein Mitspracherecht gehabt. Jetzt kann man sagen, die sind eh zufrieden, das ist schon möglich. Aber es war nicht so, dass sie jetzt in diese Position gehievt wurde, weil sie einen internen Wahlkampf bestanden hat, sondern also einfach der Grund ist unter anderem der, weil die gesamten Spendergelder, die an die beiden Harris-Kampagne gegangen sind, wenn sie nicht der Kandidat wäre, dürfte man das Geld nicht benutzen. Und der zweite Punkt, und die Frage, glaube ich, muss jetzt dann vielleicht auch mal von den Medien gestellt werden, wenn Joe Biden sagt, er ist zu angeschlagen, oder er sagt, er hat er bis heute nicht gesehen.
Es gab diese Rede von ihm, ja. Und anschließend nichts mehr.
Nein, es hat die Rede gemacht. In der Rede hat er gesagt, dass seine Worte, das war praktisch übersetzt ein direktes Zitat, er hat gesagt, dass er hat so viel erreicht in seiner ersten Amtszeit, dass er eigentlich eine zweite Amtszeit verdienen würde. Okay, gut. Warum tritt er dann zurück? Also er hat bis jetzt ist nicht klar, warum er so, also dass Joe Biden bitter ist, ist nicht, also das kann niemand abstreiten. Also das war nicht so, dass der mit Begeisterung zurückgetreten ist. Darum, ich meine, auch die Art des Rücktritts, da am Wochenende, an einem Sonntag ein digitales Foto auf Twitter zu stellen und dann am Mittwoch oder was am Donnerstag.
Ja, relativ spät.
spät, genau, zweieinhalb, irgendwann einmal so. Das war nicht etwas, wo man sagt, das ist von Herzen gekommen. Aber die Frage, die man natürlich auch dann davor herstellen muss, ist immer die, okay, wenn der amtierende Präsident momentan zu schwach ist, einen Wahlkampf zu führen, dann ist er auch zu schwach, Präsident zu sein. Und wir haben jetzt gesehen, nur ein kurzes
Beispiel. Ja, aber das Thema ist eigentlich weg aus der Diskussion. Es geht jetzt sehr viel um Kamala Harris, um das, was sie in den letzten 4 Jahren getan hat, um ihre Fähigkeiten etc. Aber die Frage, wie hat Joe Biden jetzt im letzten Jahr dieses Land überhaupt regiert, die geht relativ unter.
Nein, sie geht unter und das, Sie haben völlig recht, sie geht deshalb unter, weil eben eigentlich die Medien alle auf der Seite von Frau Harris sind und jetzt krampfhaft versuchen, alle unangenehmen Fragen zu vermeiden. Das Musterbeispiel, das war kürzlich, sie war ja, man hat immer der Grenzzar ist der Begriff, aber sie ist praktisch von Joe Biden beauftragt worden als Point Person, als Zuständige für die amerikanische Grenze, vor allem die Südgrenze.
Da sagt Mexiko. Man wieder, das ist ein unlösbares Problem. Ne? Das ist jemand der Grundtenor, das ist einfach so sagt, schwierig zu lösen.
Richtig, und das mag natürlich richtig sein, aber das Problem war jetzt das, es haben praktisch alle Medien 3 Jahre lang diese Diktion übernommen, dass eben Kamala Harris ist Point Person, der Grenzzar, die Amerikaner mit ihrem Zahn, aber eben der Border-Zar, wie so eine Grenze. Und den Ausdruck haben wir die Medien benutzt. Und jetzt 3 Jahre später haben die gleichen Medien begonnen zu sagen, naja, das hat ja alles nicht gestimmt, sie war nie wirklich für die Grenze zuständig. Ich meine, da muss man wirklich sich bei Elon Musk bedanken, dass er Twitter oder jetzt X übernommen hat, weil es gibt ja eben diese wunderbaren Community-Notes praktisch so eine Art Fact-Check für die Fact-Checker, wo es ist da lustig, wo zum Beispiel Axios, das ist so ein Medienunternehmen, die haben eine Schlagzeile gehabt, eben Kamala Harris war nie zuständig für die Grenze und dann haben immer andere User darunter Screenshots von demselben Medienunternehmen von vor 3 Jahren gepostet, wo die selbst geschrieben haben, Kamala Harris ist jetzt zuständig für die Grenze. Die Medien, ich möchte es immer wieder betonen, ein Großteil der Medien, ähnlich wie wir das vorher besprochen, praktisch der Rechtsbruch im Namen der Ideologie. Und es gibt auch einen Großteil der Medien, die bewusst die Bevölkerung belügen im Namen der Ideologie, weil man sagt, naja, das ist zwar jetzt nicht die Wahrheit, aber es ist für den höheren Zweck.
Und ich kann immer aber was ist der höhere Zweck? Das erschließt mir jetzt nicht ganz. Und man sagt, Donald Trump soll nicht Präsident werden, was ja finde ich, also ich habe ja gedacht nach diesem Attentat, dass er da relativ unbeschadet überlebt hat, eigentlich wirklich nur durch Glück, ist er ja eigentlich nicht mehr zu schlagen. Gut, jetzt kippt es doch wieder medial sehr stark dazu, Kamala Harris. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Ich glaube, so eindeutig ist es jetzt aufgrund der Medienunterstützung, hat man zumindest den Eindruck von
außen. Also ich glaube, wenn heute die Wahl wäre, dann morgen glaube ich, dass Trump verlieren
würde. Ja, es ist halt erst Ende September. Ja. Und da gibt es halt noch relativ viel Zeit, um auch Kamala Harris entsprechend aufzubauen.
Also Anfang November, bei uns ist es Ende September.
Ja, Entschuldigung, also noch länger eigentlich, im Anfang November. Also da geht es schon noch einige Monate eigentlich, werden die Karten da jetzt wieder neu gemischt. Aber was ist sozusagen das Interesse der Medien, dass Donald Trump nicht Präsident wird? Jetzt kann man sagen, ich muss ehrlich sagen, ich finde ihn persönlich auch nicht über die Massen sympathisch. Also diese ganze Einstellung zu Frauen ist ein bisschen schwierig. Das erinnert mich schwer an die 60er. Dieses Einstellung zu Menschen mit Behinderung ist auch nicht ganz...
Die Geschichte lässt es mit der
ja, also ich fand diese Geschichte, wie er sich da lustig gemacht hat über diesen... Ich fand, das war schon irgendwie wirklich beunruhigend.
Ich
meine, wenn Sie anders ist, dann sagen Sie es mir.
Ich mache es über jeden auf dieselbe Art und Weise. Also lustig, das war meiner Meinung nach, das war nicht speziell auf die Behinderung bezogen. Und das war genau praktisch das. Und vor allem muss ich auch sagen, das gibt auf jeden Journalisten, egal, es kann nicht jeder Donald Trump angreifen und dann sind alle beleidigt, wenn er zurückschlägt. Ich meine, wir haben es gesehen, jetzt sehen wir vor den Attentatsversuch auf ihm, die New Republic haut ihn auf das Titelbild mit Hitlerbord, der Spiegel hat praktisch sowieso in Deutschland nur Schlagzeilen mit Trump, wie die Freiheitsstatue Trump, wie er als Komet auf die Erde zurast. Also es ist einfach, jeder teilt massiv aus gegen den Herrn Trump und dann, wenn er irgendwann einmal was Unsägliches sagt, sagt man, ach, dieser Trump, wie sich der ausdrückt, das ist unsäglich. Leute, Trump wird immer unterstellt, er war der Mörder der amerikanischen Politik, er war im Grunde der Gerichtsmediziner. Weil das ist diese Idee, die Amerikaner gerne haben, damit der Kongress und das ganze Noble. In dem Moment, wo sich der Präsident von der Praktikantin, ich sage es jetzt salopp, einen Blowjob im Oval Office geben lässt, war die ganze Idee von dem noblen Office war vorbei. Also seit Bill Clinton brauchen wir nicht mehr so da, wenn da und Bill Clinton ist man. Ich sage jetzt einmal, also dass anscheinend zumindest der Tatverdacht der Dringende, dass der amerikanische Präsident ein Vergewaltiger ist, da kann man, glaube ich, sogar zu John F. Kennedy zurückgehen. Also diese Idee, dass die amerikanischen Präsidenten, das waren immer also so noble Personen und dann kommt dieser Rabauke Trump, das mag vielleicht bei der New York Times oder bei der Washington Post sein.
Das war doch ein bisschen andere Zeit, ne, John F. Kennedy. Also da war das Ganze gesellschaftlich noch ein bisschen akzeptiert.
Bei Clinton war es, glaube ich, nicht mehr so.
Bei Clinton war es nicht mehr so. Nein, gut, da war ja auch das Theater deutlich größer.
Und auch bei Joe Biden, muss man sagen, man kann jetzt von dem Herrn Biden halten, was man will. Und ich will nicht schlecht über ältere, demente Herren sprechen. Aber der war sein Leben lang ein durch und durch korrupter Politiker. Der Mann ist mit 29, glaube ich, das erste Mal in Delaware in den Senat gewählt worden und hat seitdem nichts gemacht außer Politik. Und er war praktisch und das hat der ehemalige Verteidigungsminister Robert Gates einmal völlig richtig gesagt, es gibt praktisch außenpolitisch, kann man sich sicher sein, was er immer für Entscheidung Joe Biden trifft, ist die falsche. Da gibt es die wunderbare Aussage, ich weiß nicht, ob ich das vor Kamera sagen, der von Barack Obama mal gesagt hat, you can never underestimate Joe's capability to fuck things up. Also man kann nie unterschätzen, dass der Joe an Bock schießt.
Das Nächte machen, als ja, ich glaub.
Genau, also das ist diese nachträgliche Heiligsprechung, also das hat Joe Biden, der tritt jetzt zurück und stellt das Amt vor, die persönliche Ambition, er tritt zurück, weil er in den Umfragen abgesoffen ist,
ja, wie sie richtig gesagt haben. Weil es nicht mehr geht.
Genau, weil es nicht mehr geht. Also das ist, und, aber ich möchte immer wieder sagen, das ist, und was der Nutz ist, weil einfach die Medien verfolgen ein ideologisches Programm von offenen Grenzen bis hin zu der Transgender-Agenda, die ganzen, das ist ein ideologisches Programm. Und ich glaube, dass die Rechte, medial, aber auch so bei uns hier, da immer noch, glaube ich, ein bisschen blind gegenüber der Vehemenz ist, mit der wir es
verfolgen. Sagen wir uns, Donald Trump ist ja bei Gott nicht auf der rechten, am rechten Spektrum der Republikaner.
Völlig richtig.
Das ist nämlich was finde ich oft übersehen. Donald Trump ist ein Republikaner, hätte sich ein bisschen anders gefunden, auch ein Demokrat werden können, weil Donald Trump ist eigentlich nicht rechts im Spektrum der republikanischen Partei.
Also die wenn man sich ansieht.
Er ist kein Abtreibungsgegner.
So ist es. Es ist ja jetzt, ich bin froh, dass Sie das ansprechen. Ich habe mir jetzt so die ersten Kampagnenclips angeschaut von der Frau Harris und das heißt immer, der Trump lügt die ganze Zeit. In dem ganzen Clip ist kein, sie sagt, er würde das Sozialsystem abschaffen, das stimmt nicht. Er sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, er will einen bundesweiten, wie Sie gerade angesprochen haben, ein bundesweites Abtreibungsverbot. Er sagt genau das Gegenteil.
Das muss man ihm zugute halten in dieser Abtreibungsfrage.
Immer. Aber sie kann das sagen, weil sie weiß, dass die Medien einfach, wenn ein Demokrat lügt, spricht man nicht darüber. Und wenn ein Republikaner was sagt, dann kommen die Fact-Checker. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Die Medien sind nicht nur die Medien sind nicht die Wächter der Demokratie, die Medien sind die Wächter eines etablierten Establishments und haben eine panische Angst, dass irgendwer an dem kratzen könnte. Und ich glaube, das muss man mehr begreifen. Das sind keine, das sind, was auch immer sie sind, aber das sind nicht diese selbsternannte vierte Macht im Staate. Und auch jetzt in den USA fürchte ich, wie Sie richtig sagen, weil die meisten Menschen haben nicht die Zeit, sich so intensiv mit dem politischen Prozess auseinanderzusetzen. Die hören auf das, was in den Mainstream-Medien gesagt wird und da wird ein völlig verzerrtes Bild dargestellt. Donald Trump ist kein Radikaler, das war immer nur so. Und auch die Aussagen, er sagt, er möchte Diktator sein. Er hat gesagt, wenn er könnte nach der Wahl, wäre er gern für einen Tag Diktator, weil dann würde er die Grenze im Süden zumachen. Und was heißt jetzt? Er hat gesagt, er möchte von Tag 1 an ein Diktator sein.
Ja.
Sondern nie gesagt.
Ja gut, das ist vielleicht auch ein Ausspruch, den man nicht in der vielleicht nicht so überlegt ist, dass man ihn tätigen sollte, weil es ist ja ganz klar, was dann passiert und der Satz wird rausgenommen. Und
aber auch da, wenn man das durchkennt, also Joe Biden hat wesentlich mehr Exekutivverordnungen, also praktisch unter Umgehung des Kongresses.
Barack Obama auch.
Barack Obama
mit regiert.
So ist es. Also, genau, wie Barack Obama hat gesagt, er regiert mit Feder und mit Telefon praktisch. Er interessiert ja. Der Kongress nicht. Ja. Das waren, wenn man sagt, das sind autoritäre Anwandlungen, dann waren die wesentlich mehr bei den Demokraten vorhanden, als bei Donald Trump. Also das ist, es wird hier wieder.
Das ist natürlich auch in den USA das Problem, wenn man keine Mehrheit mehr im Senat hat, geht ja. Schwer anders.
Aber also ich glaube noch, und ich glaube, wir als Leben selbst, ich glaube, beginnt die Hisbollah ihren Krieg gegen Israel auszuweiten. Man vergisst es auch gerne, die Russen sind in der Ukraine einmarschiert unter Joe Biden. Es ist China aggressiver geworden, es ist der Iran aggressiver geworden, weil die einfach sagen, das ist unsere Chance, wenn ein Dementer im Weißen Haus sitzt oder momentan. Ich meine, wer ist momentan, ernste Frage, wer regiert momentan die USA?
Weiß man nicht.
Man weiß es nicht. Das müssen Sie sich auch mal vorstellen.
Joe Biden wird es in den letzten 1,5 Jahren nicht gewesen
sein.
Davon kann man, glaube ich,
ausgehen. Davon kann man ausgehen.
Was Kamala Harris, weiß man nicht, oder? Die Administration funktioniert ja prinzipiell in den USA immer in der Umsetzung. Das ist ja schon ein System, das relativ etabliert ist. Aber wer jetzt tatsächlich sozusagen die politischen Entscheidungen
trifft. Sie funktioniert in der Umsetzung so wie wahrscheinlich auch in Österreich, wenn morgen im Kanzleramt da eine Bombe explodiert. Die Bürokratie malt einfach.
Auch bei der Übergangsregierung gesehen, die relativ
politisch
war. Also das System, das macht einfach weiter wie davor, macht keine politische, macht aber keine politischen Entscheidungen, sondern führt fort.
Aber es ist ja trotzdem so, dass glaube ich, einfach gewisse Entscheidungen liegen bleiben. Wenn man nehmen wir ein anderes Beispiel, die öffentliche Wahl, man vergisst das so schnell, aber wir haben immer noch so eine Situation, wo praktisch eine Selfmade-Armee von diesen sogenannten Houthis im Jemen, die blockieren einen Großteil des, oder eine signifikante Ader des Welthandels im Roten Meer und man sagt, oh, da können wir nichts machen. Man hat dann natürlich die katastrophale die Übergabe Afghanistans wieder an die Taliban.
Das war
also das waren alles Sachen.
Da muss man natürlich schon sagen, dass sich Amerika aus Afghanistan zurückzieht, war schon noch die Entscheidung von Donald Trump.
Ja, da erzählen wir Ihnen eine Geschichte. Das ist ein schöner Abschluss von seitiger Sendung. Von jemandem, der da dabei war, nämlich. Das war, da haben die Amerikaner verhandelt mit den Afghanen und dann haben gesagt, die Taliban, okay, die Amerikaner wollen rückziehen. Und sie haben gesagt, aber das wird ein Rückzug unter Bedingungen. Und also das Originalzitat, also auf Englisch hat es also nur ein bisschen cooler geklungen, hat Donald Trump zum Dolmetscher gesagt, er soll dem Vertreter der Taliban nicht sagen, das wird ein Rückzug, aber wenn die Taliban auch nur ein einziges Haar am Amerikaner krümmen, dann bringt er ihn um. Mhm. Der Dolmetscher gesagt, ob er das jetzt wirklich so übersetzen soll. Er hat gesagt, ja, er soll es jetzt so übersetzen. Dann hat er ihm das übersetzt. Der Taliban hat dann kurz einmal wegen verdutzt reingeschaut. Dann hat der Donald Trump gewunken, hat sich von einem Assistenten ein Foto geben lassen. Auf dem Foto war ein Bild vom Haus von dem Taliban-Führer. Das hat er ihm hingelegt und dann ist er aufgestanden und hat den Raum verlassen. So wäre der Abzug unter Donald Trump gewesen. Und wer hat das ja übrigens gezeigt, um das nachzusetzen, vergisst es auch gern, der Islamische Staat hat in dem Moment aufgehört, ein Problem zu sein, wie Donald Trump am Ruder war, weil Donald Trump ist zum Militär gegangen und hat eine Frage gestellt, gesagt, könnt ihr die besiegen? Ja. Das amerikanische Militär hat gesagt, wenn wir freie Hand bekommen, ja. Ein Jahr später war der IS vom Erdboden verschwunden. Es war der Iran, Qasem Soleimani praktisch, der hat gesagt, da muss man Iran, muss man sehr vorsichtig sein, da muss man auch mit Hand schauen. Der Trump hat gesagt, wer ist praktisch bei diesen Revolutionsgarden, wer hat da das sagen? Und sagt, na, das ist der Soleimani. Und er hat gesagt, können wir den umbringen? Das Militär hat gesagt, naja, wenn wir grünes Licht dafür bekommen, ja. Zwei Monate später war er weg. Ist vielleicht nicht die feine Art, aber, es haben die Bad Guys, und ich bin immer noch, wenn wir wieder viel zu sehr negativ anrechnen, ich bin immer noch die Meinung, dass die Amerikaner die Good Guys sind, in 9 von 10 Fällen, haben einfach begriffen, dass mit einer Trump-Präsidentschaft, so erratisch und absurd er war, bei denen muss man aufpassen. Das hat auch Putin begriffen. Die Idee, wie manche sagen, Putin ist drum in der Ukraine nicht einmarschiert unter der Trump-Präsidentschaft, weil er Trump so gern mag.
Das ist völlig absurd. Die persönlichen Gefühle des Herrn Putin sind eher überschaubar.
Nein, der kalkuliert. Der hat gesagt, okay, und bei wem muss ich mir Sorgen machen, dass der möglicherweise mit derselben Härte reagiert wie ich. Und das war schon. Und dann eines möchte ich auch noch bitte sagen, weil mir wirklich die Berichterstattung schon, die man schon zum Kotzen. Es war, Obama hat zum Beispiel die Lieferung von scharfen und tödlichen Waffen, zum Beispiel Anti-Tank-Guns an die Ukraine eingestellt. Das ist unter Trump wieder aufgenommen worden. Also das war die Munition, die in den ersten Tagen der russischen Invasion den Ukrainern das Leben gerettet hat, ist von Trump gekommen, nicht von Obama. Aber wie man es immer wieder sagt, die Medien, entweder sind die Journalisten zu dumm und wissen es nicht, ich will das nicht mehr ausschließen. Ich glaube, es gibt der Politiker und der Journalist sind, glaube ich, die zwei Berufsgruppen, wo die tatsächliche Intelligenz und die sich selbst zugeschriebene Intelligenz wahnsinnig weit auseinanderklaffen.
Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung.
Genau, also das ist alles starke kognitive Dissonanz. oder es wird bewusst gelogen. Ich bin da immer gerne außen mir, weil einfach gerade was Trump anbelangt, man kann es von dem Mann halten, was man will. Ich bin jetzt auch, es gibt viel von dem, was ich an. Mir war zum Beispiel Ron DeSantis als Kandidat lieber gewesen als Donald Trump. Aber ich muss dann trotzdem, wenn ich mir so über die Liste an Verfehlungen und die Liste an Leistungen im Präsidenten ansehe und dann vergleiche ich Trump und Biden, dann zu sagen, der Biden war fantastisch. Die Welt steht momentan vom Roten Meer bis zum Nahen Osten, bis zu Osteuropa in Flammen. Das ist alles passiert unter Joe Biden. Und es gibt da trotzdem Medienschaffende, die sagen, diese Biden-Amtszeit war eine der besten Amtszeiten, die ein amerikanischer Präsident gehabt hat.
Ja, spannend. Man wird sehen, ob sich das dann vielleicht revidiert ein bisschen im Nachgang, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Objektivität oder mehr Abstand zu dieser Administration
hat. Da denke ich uns. Also die Menschen können sich ja, was wir hier machen, wir präsentieren die Fakten und unsere eigene Meinung. Also das, und wir präsentieren nicht unsere Meinung als die Fakten. Und das ist so wie den Medienfolter. Wenn der sagt, ich mag den Trump nicht, okay, dann kann man darüber diskutieren. Aber zu sagen, es ist Fakt, dass der eben, das ist eine schlechte Präsidentschaft war, oder es ist Fakt, dass er Kickl nicht Kanzler werden kann, das ist gerade eine Meinung. Und ich glaube, man sollte das auch
dem. Das wird zurzeit relativ oft vermischt.
So ist es.
Herr Schöllhammer, vielen Dank fürs Kommen. Und ja, einen schönen Sommer dann auch im August. Ja, wir gehen jetzt einmal in eine kurze Sommerpause und sind Ende August wieder für Sie da. Und vergessen Sie nicht, unseren Nachtflugkanal zu abonnieren.